Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Silvia Engels und diesen Themen. Solidarität. Die NATO-Verbündeten bringen auf dem Gipfel in Washington weitere Waffenlieferungen für die Ukraine auf den Weg. Absage. Bundesaußenministerin Baerbock will kein zweites Mal Kanzlerkandidatin der Grünen werden. Kontra. Verteidigungsminister Pistorius wehrte FDP-Kritik an seinem Wehrdienstmodell ab. Und Kostenexplosion. Die Eigenbeteiligung für Pflegeheimbewohner wird immer höher. Dazu auch ein Interview mit Maria Lohheide. Sie ist Vorständin für Sozialpolitik des Wohlfahrtsverbandes Diakonie Deutschland. Und natürlich im Lauf dieser Sendung mehr zum gerade erreichten Sieg Englands gegen die Niederlande im zweiten Halbfinale der Fußball-EM. Es geht um Selbstbestätigung und eine Machtdemonstration. Die 32 NATO-Mitglieder feiern zurzeit 75-jähriges Bestehen des Militärbündnisses mit einem Gipfel in Washington. Doch angesichts der gewachsenen Sorgen osteuropäischer Länder vor russischer Aggression und angesichts des wahrscheinlichen republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers Trump, der ja die NATO-Beistandspflicht immer wieder in Frage zieht, wirkt das Jubiläumspathos ab und zu ein wenig hohl. Den Gipfel beobachtet mein Kollege Markus Pindur, uns nun zugeschaltet. Schon vor den ersten Arbeitsrunden war ja bekannt geworden, dass die Ukraine weitere westliche Waffen bekommen soll und nun auch die Lieferung von F-16 Kampfjets begonnen habe. Was kann die Ukraine also konkret erwarten?
Also diese F-16 sind zunächst einmal sehr wichtig, denn die Ukraine hat eindeutig ein Defizit an solchen Flugzeugen. Die sollen noch im Laufe des Sommers kommen. Die Piloten werden schon seit Anfang des Jahres trainiert, in den Niederlanden und in Großbritannien. Dann gibt es, was wirklich auch sehr wichtig ist, eine Zusage von mindestens 40 Milliarden Euro pro Jahr für die Ukraine bis für das nächste und auch die darauf folgenden Jahre. Das ist gerade eben verabschiedet worden. Damit soll die Hilfe verstetigt werden und gleichzeitig auch ein Signal an Putin gesendet werden, dass die NATO die Unterstützung der Ukraine dauerhaft ernst meint. Dann gibt es Vereinbarungen über die Beschaffung von Stinger-Raketen zum Beispiel. Gemeinsam will man das machen in der Höhe von 650 Millionen Euro. Bilaterale Sicherheitsvereinbarungen mit Kiew sollen auch geschlossen werden. Und besonders wichtig derzeit, wie ja der brutale Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew gezeigt hat, weitere konkrete Zusagen für die Luftverteidigung. Besonders wichtig Zusagen über weitere Patriot-Batterien. Ein halbes Dutzend sind im Gespräch, darunter zwei auch aus Deutschland, insgesamt drei aus Deutschland dann. Das ist allerdings bei weitem nicht genug. Das weiß auch Präsident Biden und er hat der Ukraine die Lieferung von hunderten taktischen Flugabwehrraketen versprochen, aber erst im kommenden Jahr. Und wie Sie schon in Ihrer Anmoderation anklingen ließen, ob er dann noch Präsident ist, weiß ja niemand.
Da kommen wir gleich noch hin. Zunächst einmal eine Nachricht auch aus Washington, die Deutschland betrifft. Denn die USA haben angekündigt, im Rahmen der NATO ab 2026 Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren zu wollen. Was ist da vorgesehen?
Das ist in der Tat eine sehr interessante Entwicklung, eine Art neuer Nachrüstung. Denn die Vereinigten Staaten wollen in Deutschland von 2026 an neue konventionelle Raketen und Marschflugkörper stationieren. Und zwar, um eine Lücke in der Abschreckung Russlands zu schließen. In einer gemeinsamen Erklärung gaben beide Seiten am Rande des NATO-Gipfels in Washington bekannt, dass das zunächst vorübergehend erfolgen werde, aber mit dem Ziel einer dauerhaften Stationierung. Und da sollen also Hyperschallwaffen irgendwann einmal nach Deutschland gebracht werden. Die werden noch entwickelt. Aber zunächst eine Kurzstreckenrakete mit einer Reichweite von 240 bis 460 Kilometern und der Marschflugkörper Tomahawk, das ist eine Mittelstreckenwaffe, die eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern hat und somit auch Russland erreichen könnte. Diese Kategorie, das muss man zur Erklärung dazu sagen, diese Kategorie von Waffen war seit 1988 eigentlich abgeschafft in Europa. Aber dann entwickelte und stationierte der russische Präsident Putin vertragswidrig und hinter dem Rücken der USA neue nuklearfähige moderne Raketen, von denen mindestens 48 im Westen Russlands stationiert sind und die in wenigen Minuten europäische Hauptstädte erreichen können. Und die Vereinbarung, die jetzt also geschlossen wurde zwischen Deutschland und den USA, schließt eine Lücke in der westlichen Abschreckung. Und bemerkenswert finde ich, dass Kanzler Scholz heute Morgen auf einer kleinen Pressekonferenz mit deutschen Journalisten diese Vereinbarung trotz ihrer Wichtigkeit und Tragweite mit keinem einzigen Wort erwähnt hat.
Noch ganz kurz zum Schluss, inwieweit berührt die Debatte um den Gesundheitszustand von US-Präsident Biden diesen gesamten Gipfel?
Offiziell ist es natürlich kein Thema, aber es ist unübersehbar das große Thema in allen amerikanischen Medien. Und auch die Gäste, die Bündnispartner schauen natürlich genau hin, wie sich Biden schlägt, welchen Eindruck er macht. Denn eines ist allen klar, sollte Donald Trump gewählt werden, dann stünde nicht nur die militärische Unterstützung der Ukraine auf dem Spiel, sondern auch die Existenz der NATO.
Vielen Dank an Markus Pindur in Washington. Und am Rande des NATO-Gipfels meldete sich auch die deutsche Innenpolitik zu Wort. Bundesaußenministerin Baerbock gab in Washington dem US-Fernsehsender CNN ein Interview und erwähnte dort, dass sie nicht noch einmal als Kanzlerkandidatin für ihre Partei antreten werde. Das sorgt für Reaktionen in Deutschland, auch wenn die Umfragewerte der Grünen derzeit nicht so sind, dass das Kanzleramtsnähe wäre. Gudula Geuter.
7 Minuten lang hat Außenministerin Annalena Baerbock am Rand des NATO-Treffens in Washington im Interview mit CNN über die Weltlage gesprochen, die Bedrohungen, die Rolle der USA und Deutschlands. Was sie auf die Frage nach eigenen Ambitionen auf die Kanzlerschaft antwortet, passt zu dieser Tonlage. Die Welt, sagt die ehemalige grüne Kanzlerkandidatin Baerbock, sei eine andere als bei der letzten Bundestagswahl. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg und die dramatische Lage im Nahen Osten sei mehr, nicht weniger Diplomatie nötig, sonst würden andere die Lücke füllen. Deshalb glaube ich, staatspolitische Verantwortung bedeutet in diesen krisenhaften Zeiten als Außenministerin nicht im Wahlkampf um das Kanzleramt gebunden zu sein. Stattdessen bedeutet es weiterhin, all meine Kraft als Außenministerin der Aufgabe zu widmen, Vertrauen, Zusammenarbeit und verlässliche Strukturen zu bilden. Denn so viele Partner weltweit und in Europa bauen darauf. Vor der letzten Bundestagswahl hatte sich Baerbock mit ihrem damaligen Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck darauf geeinigt, dass sie als Kandidatin antreten würde. Der Wahlerfolg lag deutlich unter den Hoffnungen, die man sich in der Partei gemacht hatte. Habeck wurde Vizekanzler, Baerbock blieb aber über das sogenannte Sechsergremium, das halboffizielle Führungsgremium der Grünen, in die wesentlichen Entscheidungen eingebunden. Dass die nächste Kanzlerkandidatur nun auf Habeck zulaufen würde, hatte man schon länger vermuten können. In Baerbocks Umfeld hieß es allerdings noch im Frühjahr, man wolle an dem lange vereinbarten Verfahren festhalten. Das bedeutet, sollten mehrere aussichtsreiche Kandidaten antreten, würde die Partei per Urwahl entscheiden. Sollten mehrere antreten, das wird nun nicht mehr der Fall sein. Den Grünen bleibt Machtkampf und Hängepartie erspart. In dem Interview betonte Baerbock, dass sie natürlich, wie beim letzten Mal im Wahlkampf, alles tun werde, um ihre Partei zu unterstützen. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Britta Hasselmann und Katharina Dröge lobten jeweils auf Ex die verantwortungsvolle Entscheidung der Außenministerin und Baerbocks Teamplay. Ähnlich die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur. Robert Habeck, auf Sommerreise mit Journalisten, reagierte mit Zurückhaltung auf die Frage nach seiner Kandidatur.
Erst einmal will ich sagen, dass Annalena Baerbock dafür gesorgt hat, dass Deutschland in den letzten Jahren ein Stabilitätsfaktor in der Außenpolitik gewesen ist und nach wie vor ist und einen hervorragenden Job als Außenministerin macht.
Alles Weitere werde in Gremien beraten und rechtzeitig verkündet. Baerbock ist 43 Jahre alt. Auf CNN fasste die Journalistin Christian Amanpour den Abschnitt des Interviews so zusammen. Ich glaube, was Sie sagen, ist ja, aber nicht gerade jetzt. Jede Zeit hat ihre Aufgabe, so die Antwort.
Gudula Geuter. Nochmal zum Thema Verteidigung. Gestern hatten sich Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann von der FDP per Brief bei Verteidigungsminister Pistorius gemeldet. Darin stellten sie sich gegen die Linie des SPD-Politikers, indem sie eine allgemeine Wehr- oder Dienstpflicht für finanziell, volkswirtschaftlich und rechtlich unrealistisch erklärten. Nun hat der Verteidigungsminister hart reagiert, Frank Capellan.
Wer noch einen Beleg dafür haben möchte, dass Verteidigungs- und Finanzminister wohl keine guten Freunde mehr werden dürften, der sollte sich noch einmal anhören, wie schnippisch und brüsk Sozialdemokrat Boris Pistorius seinem FDP-Kollegen in die Parade fährt. Offenbar ist der Verteidigungsminister so sehr auf der Zinne, dass er meint, sich am Rande des NATO-Gipfels in Washington zur Wehrpflicht zu Wort melden zu müssen.
In der Schule hätte man wahrscheinlich gesagt, Aufsatzthema verfehlt, Sätzen 6, weil der Brief setzt sich mit Dingen auseinander, die gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ich hätte mir gewünscht, dass gerade von einem Finanzminister, der auch noch Major der Reserve ist, die Notwendigkeiten der Bundeswehr, der Truppe hier klar gesehen werden.
Tatsächlich hatte FDP-Chef Lindner gemeinsam mit Parteifreund und Justizminister Buschmann den Eindruck erweckt, als wolle Pistorius den Wehrdienst in alter Form wieder einführen. Tatsächlich aber plant der Sozialdemokrat zunächst nur 18-jährige Männer zu mustern und taugliche Anwärter mit diversen Anreizen zur Bundeswehr zu locken. Von 5000 Rekruten, die so gewonnen werden könnten, ist die Rede. Für Frauen soll eine Musterung grundsätzlich freiwillig bleiben. Im Brief der Liberalen wird Pistorius allerdings grundsätzlich gewarnt, eine neue allgemeine Wehrpflicht setze die Schaffung von Strukturen voraus. Der Finanzminister fürchtet einen langwierigen und extrem kostenintensiven Prozess und er warnt vor volkswirtschaftlichen Verlusten. Lindner hatte das IFO-Institut um Expertise gebeten und zitiert nun aus der Antwort: Allein die jährliche Verpflichtung eines Viertels einer Alterskohorte im Rahmen einer Wehr- oder Dienstpflicht, also von ca. 195.000 Personen, würde zu einem Rückgang des Bruttonationaleinkommens um 17,1 Milliarden Euro führen. Auch das ärgert Pistorius gewaltig.
Ich hätte kein IFO-Gutachten gebraucht, um zu wissen, dass der Wehrdienst oder eine Wehrpflicht wirtschaftliche Folgen hat. Das habe ich immer gesagt. Dafür braucht man kein IFO-Gutachten.
Offenbar hat sich beim Verteidigungsminister einiges angestaut. Vielleicht ist es das Briefeschreiben, das ihn wütend macht. Vor allem aber wohl auch die Tatsache, dass der Finanzminister statt der von ihm geforderten 6,5 Milliarden Euro nur 1,2 Milliarden auf den Etat für 2025 drauflegen will. Dass das nicht reichen wird, sagt nicht nur Pistorius. Der Minister aber verweist zudem auf die militärische Ukraine-Unterstützung für 2024 7 Milliarden Euro, die jetzt schon aufgebraucht seien. Pistorius fordert nun zusätzlich 4 Milliarden Euro und sieht dafür auch die Rückendeckung des Kanzlers.
Wir werden der Ukraine so lange beistehen, wie das erforderlich ist.
Olaf Scholz setzt allerdings auf Geld, das Zinsgewinne aus eingefrorenem russischen Vermögen abwerfen. Ob das am Ende funktioniert und reichen wird, bleibt unklar, aber auch Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen betont,
dass die militärische Unterstützung der Ukraine an der Stelle nicht am Geld scheitert.
Frank Kapellan berichtete und ein Interview mit Verteidigungsminister Boris Pistorius morgen früh gegen 6:50 hier im Deutschlandfunk. Es ist ein Thema mit großer sozialer Sprengkraft. Die Eigenbeteiligung, die Menschen zahlen müssen, die in einem Heim gepflegt werden, steigt und steigt auf immer höhere vierstellige Summen pro Monat. Die Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Gesamtkosten ab. Volker Findhammer kennt die neuesten Zahlen.
Seit nunmehr 6 Jahren veröffentlicht der Verband der Ersatzkassen die Entwicklung der Eigenbeteiligung für Menschen in der vollstationären Pflege alle halbe Jahre. Und der Trend kennt trotz einiger Entlastungsversuche durch die Politik nur eine Richtung. Nach oben mit kontinuierlich steigenden Eigenanteilen für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen. So zahlen die Bewohner von Pflegeheimen im Durchschnitt einen Eigenanteil von 2.871 Euro im Monat im ersten Jahr. Das sind 211 Euro mehr als noch ein Jahr zuvor. Für das zweite Heimjahr beträgt der Aufschlag 233 Euro pro Monat. Ab dem dritten Jahr fällt der Beitrag wieder ab, wegen steigender Zuschüsse der Pflegekassen durch zurückliegende Reformen.
Grund für die starke Erhöhung der Eigenbeteiligung ist vor allem das seit 2022 geltende Tariftreuegesetz, wonach Tariferhöhungen 1:1 durchgereicht werden auf die Pflegesätze für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Sagt Ulrike Elzner, die Vorstandsvorsitzende des Verbands der Ersatzkassen gegenüber dem Deutschlandfunk. Aber das Tariftreuegesetz, wonach das Pflegepersonal nach höheren Mindeststandards entlohnt werden muss, galt als wichtiger Schritt, um wieder mehr Beschäftigte für die Pflegeberufe gewinnen zu können und den personellen Engpässen zu begegnen. Allerdings übernehmen die Pflegekassen nur einen Teil der zusätzlichen Personalkosten. Alles, was über diesen Anteil hinausgeht, muss von den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Heims selbst bezahlt werden. Dazu kommen die Investitionskosten für das jeweilige Gebäude und die Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Die eigentlichen Pflegeleistungen werden von der Pflegeversicherung getragen, die insofern nur eine Teilabsicherung gewährleistet. Dazu kommt aber ein weiteres grundsätzliches Problem. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Bundesländer dazu verpflichtet, einen Großteil der Investitionskosten für die Pflegeeinrichtungen zu tragen. Doch auch wie bei den Krankenhäusern kommen die Bundesländer dieser Pflicht seit Jahren nicht angemessen nach, weshalb die Pflegebedürftigen und deren Angehörige regelmäßig mehr bezahlen müssen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner könnten um 600 Euro entlastet werden, wenn die Länder die Investitionskosten übernehmen,
sagt Ulrike Elstner. Doch die Bundesländer haben offenbar andere Prioritäten gesetzt und kommen ihren Verpflichtungen nicht nach. Derweil hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine weitere Pflegereform für die Zeit nach der parlamentarischen Sommerpause angekündigt.
Wir sind in der Lage, zum einen die Vorbeugung zu stärken, also dass es weniger Pflegefälle gibt. Wir sind in der Lage, den Pflegebedarf zu decken, indem wir Gesetze machen für mehr Pflegefachkräfte, Pflegeassistenzkräfte. Und wir werden auch die Finanzierung noch hinbekommen. Die Ampel hat dafür Ideen und auch die politische Kraft.
Allein die Versäumnisse der Länder bleiben eine offene Frage, die in der politischen Diskussion oftmals untergeht. Aber auch der Bund könnte aus Sicht der Kassen noch entschiedener reagieren, indem er etwa die Ausbildungskosten für Pflegekräfte vollständig übernimmt, ebenso wie die Pflegekosten für Menschen im Bürgergeld.
Wir reden da über eine Entlastung von mehr als 3 Milliarden Euro.
Betont VDEK-Vorsitzende Ulrike Elstner. Aber noch sind da keine Lösungen in Sicht.
Volker Findhammer berichtete, die Diakonie Deutschland ist, der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche hierzulande, einer der großen Träger auch von Pflegeheimen. Die Diakonie ist auch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland und am Telefon ist nun Maria Lohheide. Sie ist Vorständin für den Bereich Sozialpolitik der Diakonie Deutschland. Guten Abend, Frau Lohheide.
Guten Abend, Frau Engels.
Wie erleben Sie die Stimmung unter Pflegepatienten und Angehörigen in Ihren Heimen angesichts dieser immer weiter steigenden Erhöhungen der Eigenanteile?
Ja, das macht sowohl den Pflegenden als auch den Angehörigen natürlich große Sorge. Was wir feststellen ist zum einen, dass natürlich dadurch durch den hohen Eigenanteil immer mehr Menschen in Pflegeeinrichtungen auch angewiesen sind auf Hilfe zur Pflege. Das belastet zum einen die Kommunen und zum anderen ist es für viele alte Menschen undenkbar, jetzt im hohen Alter, wenn sie pflegebedürftig sind, quasi nochmal in die Sozialhilfe zu fallen.
Hilfe zur Pflege, das kurz zur Erläuterung, das ist quasi das, wie man es nennt, wenn der Staat in diesem Fall eben die Kommunen einspringen müssen, weil die eigene Rente eben zur Sicherung oder zur Bezahlung des Eigenanteils nicht mehr reicht.
Genau, quasi die Sozialhilfe dann bei Pflegebedürftigkeit. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich sehr, sehr viele Menschen Sorgen machen um ihre Zukunft und um die Frage, wenn ich mal pflegebedürftig werde, wie kann ich das dann finanzieren? Also es macht Land auf, Land ab große Bauchschmerzen und große Sorgen über die Zukunft und auch über die aktuelle Situation. Wie kann ich mir überhaupt noch Pflege leisten, wenn ich pflegebedürftig werde?
Die Personalkosten, allgemeine Kostensteigerungen und die Instandhaltungskosten, die werden als Kostentreiber eigentlich als maßgeblich für die jetzigen Sprünge herangezogen. Sehen Sie noch Möglichkeiten, bei sich zu sparen?
Das ist überhaupt nicht möglich. Also das eine sind natürlich die allgemeinen Kosten, Personalkostensteigerungen, die überall anfallen, in allen Berufen, in allen Zweigen. Und da finde ich wirklich sehr bedauerlich, dass eben der Eindruck erweckt wird, jetzt müssen die, die in einem Pflegeheim sind, mehr bezahlen, weil die Pflegekräfte mehr verdienen. Also auch das ist sozusagen ein Problem, was wir sehen. Es ist richtig, dass die Löhne gestiegen sind und müssen auch steigen. Und wir wollen natürlich auch den Beruf attraktiv behalten und attraktiv machen weiterhin, weil wir werden ganz viele Pflegekräfte eben auch für die Zukunft brauchen. Tatsächlich sehe ich allerdings auch, dass wir die Investitionskosten, die schon längst eigentlich die Länder übernehmen sollten, so war das gedacht bei der Einführung der Pflegeversicherung, und viele Länder drücken sich davor. Das heißt, hier gibt es eigentlich eine Verantwortung der Länder, nun endlich auch komplett die Investitionskosten zu übernehmen und nicht noch den Pflegebedürftigen aufzulasten.
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das ist ein wichtiger Faktor, diese Investitionskosten, und die Länder zahlen es einfach nicht. Das heißt, wenn sich bei einer Pflegereform, wie sie ja jetzt wieder diskutiert wird, immer alle an die Bundesebene richten. Können da die Länder eigentlich im Windschatten segeln, obwohl sie ganz erhebliche Versäumnisse selbst zu verantworten haben?
Wir selber als Diakonie Deutschland fordern das regelmäßig ein, dass die Länder hier ihre Verpflichtung aufnehmen und wahrnehmen. Und bei unseren Vorschlägen für die Pflegereform ist das ein ganz wichtiger Punkt. Allerdings ist bei einer wirklich Pflegereform, die dringend notwendig ist, sind noch viel mehr Punkte wichtig, die wir eben sehen, weil wir nach wie vor in der Pflegeversicherung viele versicherungsfremde Bestandteile haben, die eigentlich steuerfinanziert werden müssen. So zum Beispiel die Ausbildung für Pflegekräfte wird über die Pflegeversicherung mitfinanziert und letztendlich wird das wieder zulasten auch der Pflegebedürftigen gehen. Oder auch die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige wird über die Pflegeversicherung finanziert, gehört eigentlich über Steuern finanziert. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Pflegereform, die komplett sozusagen auch die Finanzierung, die zukünftige auch Finanzierung der Pflege durch die Pflegeversicherung sicherstellt.
Sie sagen, da müsste viel über Steuer bezahlt werden oder eben über staatliche Leistung, damit alle beteiligt werden. Aber ist das angesichts knapper staatlicher Kassen überhaupt realistisch?
Naja, die Frage müssen wir uns stellen, nämlich die Frage, wo setzen wir Prioritäten? Und ich glaube, ein Sozialstaat muss sich daran messen lassen, wie er eben auch mit den Menschen umgeht, in welcher Situation die Menschen sind, die dringend unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Und wenn wir mal schauen, wie die demografische Entwicklung sich weiter auch auswirken werden auf der Pflege, denke ich, ist es die Aufgabe des Sozialstaates, dass alle Menschen sozusagen auch eine würdige Pflege im Alter bekommen.
Neben dem sehen wir ja auch, dass der Eigenanteil, den die Menschen zu entrichten haben, extrem unterschiedlich ist. In Nordrhein-Westfalen liegt der Eigenanteil im Durchschnitt bei 3.200 Euro, in Sachsen-Anhalt dagegen bei 2.370 Euro. Woran liegt das und wäre da nicht auch eine Angleichung dringend nötig?
Na, das hat natürlich auch mit den unterschiedlichen Lohnniveaus, die wir nach wie vor haben. Also das Land mit den geringsten Eigenanteilen ist ja ein ostdeutsches Land. Das heißt, wir haben immer noch Gehaltsunterschiede, also auch in den Ländern. Und natürlich gibt es auch Unterschiede im Bereich sozusagen der Investitionen und auch des Wohnens und so weiter. Das muss man immer bedenken. Das heißt, man wird niemals einen einheitlichen Eigenanteil über alle Bundesländer erreichen. Wobei eben wir als Diakonie Deutschland sehr deutlich präferieren, dass wir ein Teilleistungssystem bekommen, wo allerdings sozusagen die Risiken der Steigerung nicht bei den Pflegebedürftigen abgewälzt werden, sondern da quasi sozusagen der Staat trägt, also ein Eigenanteil schon gezahlt wird, aber der fest kalkulierbar ist, dass der da nicht solchen Schwankungen unterliegt.
Sie sehen den Staat in der Pflicht, sowohl auf der Länderebene als auch auf der Bundesebene. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Wenn das jetzt nicht kommt, weil sich die Ampel darauf nicht mehr verständigen kann, weil auch die Länder da nicht mitziehen, weitere Milliarden zu investieren, wo werden wir dann in einem Jahr bei den Eigenanteilen liegen? Können Sie das für Ihre Häuser abschätzen?
Das kann man so nicht abschätzen, das wird aber weiter steigen, davon kann man ausgehen. Denn die Lohnsteigerung, die insgesamt Inflationsrate und so weiter sind viel deutlicher gestiegen, zum Beispiel als die Beitragseinnahmen erhöht worden sind. Und je mehr das auseinanderklafft, je höher werden die Eigenanteile werden. Also das heißt, wenn wir da nicht deutlich gegensteuern, wird es zukünftig schwierig sein für Menschen, sich überhaupt noch einen Pflegeplatz leisten zu können. Und was dann passiert ist, dann fällt das in die Familien zurück. Also die jetzt schon zum großen Teil Pflegeaufgaben übernehmen, die aber auch zunehmend überlastet sind. Und wir erleben das jetzt teilweise schon, dass Menschen, Angehörige, Zugehörige aus Arbeit aussteigen müssen, weil sie ihre Angehörigen pflegen müssen. Das heißt, diese Spirale wird sich weiter drehen. Und das können wir uns angesichts des ganzen Fach- und Arbeitskräftemangels überhaupt gar nicht leisten.
Eine nicht gerade optimistische Perspektive. Maria Lohheide war das. Sie ist Vorständin für den Bereich Sozialpolitik der Diakonie Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das Gespräch haben wir vor gut zwei Stunden aufgezeichnet. Um 23.33 Uhr aktuelles in Kürze nun hier im Deutschlandfunk. Nach dem Verzicht der SPD-Politikerin Malu Dreyer auf das Amt der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz ist heute ihr Parteifreund Alexander Schweizer zum Nachfolger im ersten Wahlgang gewählt worden. Aus Mainz, Armin Angele.
Schweizer erhielt im Landtag 57 Stimmen und damit drei mehr als die Ampelkoalition Sitze hat. 39 Abgeordnete stimmten gegen ihn, es gab vier Enthaltungen. In seiner Antrittsrede sagte Schweizer, die Bildungspolitik werde ein Schwerpunkt der Ampelkoalition bleiben. Jeder Mensch, egal aus welcher Familie er komme, solle die Chance bekommen, über Bildung etwas aus sich zu machen. Er kündigte zudem an, sich stärker für die Regionen im Land Deutschland einzusetzen. Keine Region solle sich benachteiligt fühlen. Außerdem wolle er sich weiter für den Wiederaufbau im Ahrtal einsetzen. Der 50-jährige Pfälzer war bislang Sozialminister im Land. Die CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz forderte Schweizer auf, den Stillstand im Land zu beenden. Die AfD-Fraktion kritisierte, mit Schweizer präsentiere die SPD alten Wein in neuen Schläuchen, um von ihrem Regierungsversagen abzulenken. Schweizer folgt auf Malu Dreyer, die nach 11 Jahren als Regierungschefin aufhört. Die 63-jährige Dreyer verabschiedete sich sichtlich bewegt im Landtag und rief dazu auf, die Demokratie zu verteidigen. Für sie gab es stehende Ovationen.
Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil die Rechte von Vermietern gestärkt. Philipp Rayon.
Im konkreten Fall wollte ein Vermieter aus Nürnberg von einer ehemaligen Mieterin Geld haben. Sie soll zum Beispiel in der Wohnung eine Steckdose beschädigt und den Holzboden verkratzt haben. Normalerweise müssen Vermieter die Reparaturkosten dafür innerhalb von 6 Monaten einfordern. Anders ist es, wenn der Vermieter die Schäden mit der Kaution verrechnen will, so entschied heute der Bundesgerichtshof in einem vermieterfreundlichen Urteil. Das bedeutet, wenn es nachweislich Schäden gibt, kann der Vermieter auf die Kaution zurückgreifen. Und zwar auch dann, wenn der Auszug schon länger als 6 Monate zurückliegt. Der Vermieter hat also mehr Zeit, wenn er die Kaution für die Reparaturen nutzen will.
Das israelische Militär hat palästinensische Zivilisten zur Flucht aus dem gesamten Gebiet von Gaza-Stadt aufgerufen. Björn Dake.
Auf Flugblättern heißt es, Gaza-Stadt ist ein gefährliches Kampfgebiet. Alle Menschen dort sollten über sogenannte Sicherheitskorridore in den Süden gehen. Wie viele Menschen aktuell noch in Gaza-Stadt leben, ist unklar. Hilfsorganisationen gehen von Zehntausenden aus. Bisher hatte die Armee nur die Bewohner einzelner Viertel dazu aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Dass jetzt alle Menschen gehen sollen, ist neu. In den vergangenen Tagen war die Armee mit vielen Panzern auf Gaza-Stadt vorgerückt. Bewohner sprechen von den heftigsten Gefechten seit Beginn des Krieges. Israelische Medien spekulieren, dass das Vorrücken und der jetzige Evakuierungsaufruf kein Zufall sind. In Katar hat heute eine neue Verhandlungsrunde begonnen über eine Feuerpause in Gaza und eine Freilassung der Geiseln. Israel könnte so versuchen, den militärischen Druck zu erhöhen, um die Hamas zu einem Abkommen zu drängen. Israels Verteidigungsminister Gallant geht davon aus, dass die Armee bis jetzt 60% der Hamas-Kämpfer getötet oder verwundet hat. Die Hamas bestreitet solche Zahlen regelmäßig und behauptet, tausende neue Kämpfer rekrutiert zu haben.
Zur Börse. An der Wall Street legte der Standardwerteindex Dow Jones um 1,1% zu und schloss bei 39.721 Punkten. Der technologienlastige Nasdaq gewann 1,2% auf 18.647 Zähler. Gute Nachrichten aus den USA hatten zuvor schon dem deutschen Handel Schwung gegeben. Heidi Radwilas.
Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung zur Wochenmitte aufgehellt. Allen voran die guten Vorgaben aus den USA sorgten für Schwung. Der Hype um künstliche Intelligenz unterstützt weiter den Höhenflug der US-Technologiewerte. Außerdem flammte die Hoffnung erneut auf, die Abkehr von der Hochzinsphase stehe in den USA kurz bevor. Zwar hat US-Notenbankchef Powell heute bei seinem Statement im Finanzdienstleistungsausschuss im US-Repräsentantenhaus nichts in diese Richtung gesagt, aber vielleicht hoffen manche darauf, dass die frischen US-Inflationszahlen morgen so niedrig ausfallen, dass das für eine Zinssenkung im September sprechen könnte. Jedenfalls sorgte die Kauflaune der Anleger dafür, dass viele europäische Börsen deutlich im Plus schlossen. Der deutsche Aktienindex legte fast 1% zu, auf 18.407 Punkte. Gesprächsthema waren unter anderem die deutschen Autobauer. 3 von ihnen legten Verkaufszahlen fürs erste halbe Jahr vor. Und die zeigten einmal mehr, was vielen seit Monaten Sorgen macht. Für die einstige Vorzeigeindustrie läuft es zäh. Ob BMW, VW oder Mercedes-Benz. Keiner der Konzerne konnte das erste Halbjahr mit einem Verkaufsplus abschließen. Die Gründe? In China als wichtigem Absatzmarkt schwächelt die Wirtschaft. Außerdem stehen die Deutschen in Sachen E-Mobilität unter Druck. Die Aktien der im DAX gelisteten Autobauer gaben nach Bekanntgabe der Zahlen am Vormittag zunächst nach. Erholten sich dann aber wieder, teils sogar deutlich. Einzig das Papier von VW schloss im Minus.
Heidi Radwilas zum Abschluss der Kurzberichte. Aus dem zweiten Wahlgang zum französischen Parlament am Sonntag war ja das Linksbündnis als Sieger hervorgegangen. Von einer absoluten Mehrheit ist der Zusammenschluss aus Grünen, Sozialisten, Kommunisten und der Linkspartei allerdings weit entfernt. Der rechtsgerichtete Rassemblement National wurde nur dritte Kraft. Lange Zeit hatte sich der französische Präsident, dessen Liberale auch geschwächt sind, nicht zum weiteren Vorgehen geäußert. Nun meldete sich Macron schriftlich. Aus Paris, Christiane Kess.
Niemand hat die Wahl gewonnen, stellt Frankreichs Präsident in dem Brief an seine Landsleute fest. Keine politische Partei habe eine ausreichende Mehrheit zu regieren, nur die republikanischen Kräfte kämen auf eine absolute Mehrheit. Emmanuel Macron bezieht sich auf die republikanische Front, mit der die linken Parteien und die Macronisten durch taktische Kandidatenrückzüge den Sieg des extrem rechten Rassemblement National verhinderten. Nun leitet Frankreichs Staatschef aus dem Wahlergebnis eine klare Forderung der französischen und Franzosen nach einer großen Koalition ab. Deren Mitglieder müssten für die republikanischen Werte stehen, fordert Macron, und die Sorgen der Menschen im Land berücksichtigen. Auf dieser Basis will Macron dann den Premierminister benennen. Aber Kompromisse zu schmieden brauche Zeit, mahnt der Präsident. Die amtierende Regierung will er deshalb geschäftsführend im Amt lassen. Der Präsident sagt es nicht explizit, aber für alle ist klar, ausgeschlossen von dem Bündnis, das ihm vorschwebt, ist nicht nur der extrem rechte Rassemblement National, sondern auch das linkspopulistische La France Insoumise. Beim linken Bündnis Neue Volksfront, das nach der Wahl die meisten Abgeordneten stellt, ist man entsetzt. Die sozialistische Abgeordnete Dina Badiop. Der Präsident, der seine Mehrheit noch mehr verloren hat als bei der letzten Wahl, kann uns nicht diktieren, was wir tun sollen. Er muss das Ergebnis der Wahl vom 7. Juli anerkennen. Ich finde das unfassbar. Zwischen den linken Parteien laufen die Gespräche über einen Premierminister aus ihren Reihen seit Sonntagabend auf Hochtouren. Schon in den kommenden Tagen sollte dem Präsidenten ein Name genannt werden. Der Gründer von La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, schreibt auf dem sozialen Netzwerk X, es sei einzigartig in der demokratischen Welt, dass der Präsident sich weigere, das Resultat des Urnengangs anzuerkennen. Das sei die Rückkehr des königlichen Vetos gegen das allgemeine Wahlrecht. Die LFI-Europaabgeordnete Manon Aubry spricht von einem demokratischen Gewaltstreich. Auch bei den extrem Rechten herrscht Empörung. Inakzeptabel, schreibt Jordan Bardella, Parteichef des Rassemblement National auf X. Die Botschaft des Präsidenten sei, schlagt euch durch. RN-Fraktionschefin Marine Le Pen wirft Macron einen unwürdigen Zirkus vor. Weil die Linken und die Macronisten zusammen Front gegen den RN machten, findet dessen Abgeordnete Edwige Diaz.
Ils sont alliés, ils sont ensemble.
Die sind doch miteinander verbündet, sollen sie sich doch jetzt arrangieren. Macron ist verantwortlich für die Lähmung des Landes, aber auch die Linken. Laurent Wauquiez, frisch gewählter Fraktionschef der konservativen Republikaner, hatte Macron schon vor der Veröffentlichung seines Briefes eine Absage erteilt. Wir werden an keiner Regierungskoalition teilnehmen. Nur in der Präsidentenpartei Renaissance kann man sich eine derartige Koalition vorstellen. Der Abgeordnete und ehemalige Minister Eric
Woerth.
Man kann das eine Übereinkunft nennen oder einen legislativen Pakt. Aber im Grunde bedeutet das, sich darauf zu verständigen, was man in den kommenden 2 oder 3 Jahren machen will. Wir haben das politische System gewechselt, von einem hyperpräsidentiellen zu einem, in dem das Parlament viel mehr Macht hat.
Christiane Kess. Kurz vor der Europawahl war die AfD ja aufgrund von Äußerungen ihres Spitzenkandidaten Krah aus der rechtsgerichteten ID-Fraktion im EU-Parlament ausgeschlossen worden. Auch nach der Wahl blieben der AfD viele Türen verschlossen. Nun hat die in Deutschland in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei doch noch Partner für eine Fraktion auf EU-Ebene gefunden. Caroline Born.
Teil der Fraktion sind neben der AfD kleine, kaum etablierte Parteien, die bisher vor allem durch ihre Radikalität aufgefallen sind. Sie kommen unter anderem aus Polen, von der Partei Konfederatia, aus Bulgarien und der Slowakei, insgesamt aus 8 verschiedenen Ländern. Gut die Hälfte der 25 Mitglieder gehört zur AfD. Deren Abgeordneter aus Thüringen, René Aust, soll Fraktionschef werden, zusammen mit dem Polen Stanislaw Tiska. Aust teilt mit, man wolle die gemeinsame Vision für ein Europa der Vaterländer verwirklichen. Kein Platz für die AfD war im neuen Bündnis von größeren Rechtsaußenparteien, den selbsternannten Patrioten für Europa, die sich Anfang der Woche gegründet hatten und voraussichtlich die drittstärkste Kraft im EU-Parlament werden. auch wenn Parteichefin Alice Weidel von inhaltlichen Schnittmengen gesprochen hatte. Dass die AfD außen vor blieb, begründete Harald Wilimski von der österreichischen FPÖ Anfang der Woche mit fehlendem Konsens im Bündnis. Vor der Europawahl war die AfD aus ihrer bisherigen Fraktion geflogen. Der französische Rassemblement National war schon länger auf Distanz gegangen. Das fast zum Überlaufen gebracht hatte ein Interview des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Krah, das als NS-verharmlosend wahrgenommen wurde. Eine Annäherung erfolgte nicht, obwohl die AfD Krah nach der Wahl aus ihrer Delegation ausgeschlossen hatte. Krah wird auch nicht Teil der neuen Fraktion sein. Sie trägt den Titel Europa souveräner Nationen. Mit ihr ist die rechte Seite im EU-Parlament nun in drei Lager zersplittert. Die AfD-Fraktion ist mit Abstand die kleinste. Auch wenn sie bei der Gesetzgebung kaum eine Rolle spielen dürfte, sind die Abgeordneten einer Fraktion deutlich sichtbarer, da ihnen mehr Redezeit zusteht, sowie Sitze in Ausschüssen. Außerdem erhalten Fraktionsmitglieder mehr Geld aus der Parlamentskasse.
Caroline Born. Die Grünen hatten es zu ihrem Thema gemacht. Staatliche Leistungen für Kinder, bislang in vielen verschiedenen Behörden organisiert, sollten zusammengefasst, fasst und aufgestockt werden. So sollte am Ende eine einfach organisierte, bessere Kindergrundsicherung stehen. Doch nun ist diese Grundidee aus dem Familienministerium von Lisa Paus von den Grünen offenbar vom Tisch. Die nun geplanten Aufstockungen sind klein und folgen bisherigen Förderstrukturen. Steffen Wurzel.
Die Kindergrundsicherung kommt, aber wenn man die bisherigen Pläne von Bundesfamilienministerin Lisa Paus zum Thema zugrunde legt, lässt sich sagen, viel übrig ist von der ursprünglichen Idee der grünen Politikerin nicht. Die Spitzen der Ampelkoalition hatten sich vergangene Woche darauf geeinigt, dass das Kindergeld und der sogenannte Kindersofortzuschlag für bedürftige Familien erhöht wird, und zwar um jeweils 5 €. Auch der Kinderfreibetrag wird erhöht. Der ursprünglich von der Familienministerin geplante Umbau der sozialpolitischen Bürokratie ist allerdings vom Tisch. Nur kleinere Elemente der von Lisa Paus geplanten organisatorischen Reformen werden wohl kommen. Familien sollen einfacher als bisher prüfen lassen können, ob sie Anspruch auf bestimmte Leistungen haben. Auch ist ein neues Digitalportal geplant, das den Zugang zu Leistungen vereinfachen soll. Doch bis dieses Portal kommt, dürfte es mehrere Jahre dauern. Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Kritik an den ursprünglichen Kindergrundsicherungsplänen von Lisa Paus, auch innerhalb der Ampelkoalition, vor allem von der FDP. Der Vorwurf, das Ganze sorge für überbordende und teure Extrabürokratie, tausende neue Stellen in der Verwaltung müssten neu geschaffen werden. Lisa Paus selbst gab sich am Wochenende in der FAZ unbeirrt. Mehr Unterstützung für Familien, das sei eines der wesentlichen Ergebnisse der politischen Haushaltseinigung der Ampel. Das Ganze gebe ihr Rückenwind für die Verhandlungen im Bundestag. Paus grüner Parteikollege, Wirtschaftsminister Robert Habeck, sagte nun sinngemäß, entscheidend seien für ihn die Inhalte bei der Förderung benachteiligter Kinder, nicht so sehr die Verpackung.
Steffen Wurzel. Und da hat heute die englische Fußballnationalmannschaft den Einzug ins Endspiel gefeiert. Im Halbfinale gewannen die Engländer mit 2:1 gegen die Niederlande. Und Raphael Späth aus der Sportredaktion, es war wieder einmal ein englischer Sieg in letzter Minute.
Ja, die Engländer scheinen bei dieser Europameisterschaft eindeutig das Turnierglück auf ihrer Seite zu haben. In allen drei Spielen dieser K.O.-Runde lag das englische Team zurück. Auch heute im Halbfinale gegen die Niederländer sind die Engländer schon früh in Rückstand geraten. Holger Dahl fasst dieses emotionale Halbfinale zusammen.
Am Ende war der Jubel groß bei der englischen Fußballnationalmannschaft und ihren Fans. Sie warten einfach nach dem WM-Titel 1966 schon so lange auf einen großen Triumph. Und dass der am Sonntag im Endspiel gegen Spanien möglich ist, das lag am späten Treffer von Ollie Watkins. Kein Spieler der ersten Reihe in der englischen Auswahl, der Stürmer von Aston Villa. In der ersten Minute der Nachspielzeit war zuvor eingewechselt worden mit einem Schuss aus der Drehung zum 2:1 für England. Sozusagen der Lucky Punch in einer insgesamt eher chancenarmen zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit, die war rasant, schon mit dem 1:0 früh in der 7. Spielminute durch Xavi für die Niederländer. Ausgleich, Foul-Elfmeter Harry Kane in der 18. Danach noch ein Lattenkopfball für die Niederlande. Ein Pfostentreffer für die Engländer. aber im zweiten Abschnitt dann die Angst davor auszuscheiden. Groß bei beiden Mannschaften. England mit der Erlösung gewinnt mit 2:1 gegen die Niederlande.
Also ein extrem enges Halbfinale zwischen England und den Niederlanden. Dementsprechend euphorisch natürlich auch der englische Kapitän Harry Kane.
Harry, congratulations. Ja, wir schreiben Geschichte heute Abend. Jeder Einzelne hat mitgekämpft, gefightet. Keiner war ins Kar. Es war ein schwieriges Turnier. Ja, ich glaube, es war das Team überhaupt, besonders in der ersten Halbzeit, hatten wir das Spiel unter Kontrolle, sind ruhig geblieben. In der zweiten, waren die Niederländer etwas stärker, aber wir haben den Sieg verdient und sind sehr glücklich.
Ein glücklicher Harry Kane, also ganz anders natürlich die Stimmung beim Kapitän der Niederländer, Virgil van Dijk.
Wenn du in der letzten Minute so verlierst, dann weißt du, das tut weh. Das ist Schmerz pur. Das musst du trotzdem akzeptieren. Wir müssen das schlucken, wir können es nicht ändern. Aber im Augenblick ist das wahnsinnig schwer. Wir wollten so sehr diesen Traum erfüllen. Ich habe alles gemacht, was mir möglich war. Und dann hat es nicht gereicht. Und jetzt brauche ich eine Pause.
Der niederländische Kapitän Virgil van Dijk braucht eine Pause. Das gibt uns jetzt die Gelegenheit, mit dem Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe zu sprechen, der uns live zugeschaltet ist. Matthias, war das ein verdienter Sieg der Engländer heute?
Nach den Eindrücken des heutigen Spiels auf jeden Fall muss man sagen, dass das ein verdienter Sieg war. Sie waren von Anfang an im Prinzip nach dem Elfmeter zum 1:1 Ausgleich die bessere Mannschaft und haben das sehr, sehr verdient dann nach Hause gespielt. Auch in der zweiten Halbzeit die wenigen Chancen, wir haben es ja gerade im Spielbericht auch gehört, die es überhaupt noch gab im Spiel, die waren dann auf Seiten der Engländer und ein absolutes Traumtor von Watkins entscheidet diese Partie. Also die Engländer gewinnen durch eine sehr, sehr, sehr große Leistungssteigerung, verdient dieses Halbfinale und freuen sich jetzt auf die Spanier im Endspiel am Sonntag in Berlin.
Ja, den Ausgleich der Engländer hat der Kapitän Harry Kane per Elfmeter erzielt. Ein Elfmeter, der erst nach Überprüfung durch den Videoschiedsrichter gegeben wurde, dann vom deutschen Schiedsrichter Felix Zweier. War das die richtige Entscheidung?
Das war die richtige Entscheidung. Es hat ja einen Moment gedauert. Man musste sich erstmal sortieren und noch überlegen, was war da eigentlich gerade passiert? Warum gibt es jetzt diese Überprüfung? Und dann sah man auch die Bilder auf dem Fernsehschirm. Es war ja so, dass Harry Kane schon abgeschlossen hatte, den Torschuss quasi beendet hatte und dann, nachdem der Ball den Fuß von Kane verlassen hatte, Denzel Dumfries, der niederländische Verteidiger, eben auf den Fuß gestiegen ist. Da kann man natürlich sagen, warum? Die Chance hat es gegeben, den Torschuss hat es gegeben. Aber wenn man sich das genau anguckt und so ist die Regel, wenn die Aktion noch nicht beendet ist, wenn der Ball noch im Spiel ist, dann kann das natürlich auch schon im Vorfeld eine Beeinflussung des Torschusses gegeben haben, dieses Herangehen von Dumfries. Und dann ist es nach den Regeln ein klarer Elfmeter und den hat Felix Zweier dann auch gegeben zum 1:1.
Jetzt gab es ja eigentlich fast das komplette Turnier hinweg Kritik, vor allem am englischen Trainer Gareth Southgate und vor allem auch an der Spielweise der englischen Mannschaft. Muss man jetzt schlussendlich aber nicht bilanzieren, genau dieser unspektakuläre Fußball der Engländer hat am Ende zum Erfolg geführt?
Man muss vor allen Dingen konstatieren, dass die Engländer sich jetzt von Spiel zu Spiel steigern und sich immer den Aufgaben anpassen. Das, was man früher gerade von englischer Seite der deutschen Mannschaft immer vorgeworfen hat, dass man nämlich eine Turniermannschaft ist, die immer genau das tut, was sie muss, die genau so hoch springt, wie sie muss in den Spielen und sich jetzt dann im Halbfinale gegen die Niederlande eben gesteigert hat. Gary Lineker, der damals ja genau aus diesem Vorwurf heraus den Deutschen gesagt hat, Fußball ist ein Spiel, wo 22 Männer auf dem Platz stehen und am Ende gewinnt Deutschland, der hat vor wenigen Tagen in der ARD Sportschau gesagt, es ist ihm egal, wie langweilig der englische Fußball ist, es ist ihm egal, wie sehr dieses Spiel zustande kommt oder auch nicht. Hauptsache, es gibt endlich mal wieder einen Titel für England und so werden es viele Fans auch sehen. Spielweise egal, Hauptsache erfolgreich und jetzt im Finale gegen Spanien nochmal alles geben.
Wenn wir jetzt noch kurz auf den Gegner schauen, für die Niederlande ist dieses 1:2 natürlich extrem bitter. Trotzdem, wie fällt die EM-Bilanz aus niederländischer Sicht aus?
Sehr wechselhaft. Eine Vorrunde nur auf Platz 3 der Vorrundengruppe hinter Österreich und Frankreich beendet. Nach der Niederlage im dritten Gruppenspiel gegen Österreich schon sehr, 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 sehr in der schlechten Stimmung verfallen. Dann durch eine tolle Leistungssteigerung Rumänien und die Türkei auch leidenschaftlich besiegt. Und jetzt dann mit nicht der besten Turnierleistung und am Ende ein bisschen unglücklich durch dieses Traumtor in der zweiten Halbzeit. In der Nachspielzeit ja gegen England im Halbfinale ausgeschieden. Also eine wechselhafte Bilanz der Niederländer, die auf jeden Fall mit dem Halbfinaleinzug insgesamt erstmal zufrieden sein können.
Also Eindrücke waren das vom Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Vielen Dank dafür.
Und vielen Dank an Raphael Späth über den Endspieleinzug der Engländer bei der Fußball-Europameisterschaft. Und damit geht's direkt nahtlos weiter zur Presseschau von Jan Altmann, präsentiert von Jürgen Albrecht.
Ein großes Thema in den Meinungsspalten der Zeitungen sind die gestiegenen Zuzahlungen für Pflegebedürftige in Heimen. Das Flensburger Tagblatt stellt fest, in manchen Bundesländern müssen die alten Menschen durchschnittlich rund 2000 Euro aus eigener Tasche zuzahlen. Die wenigsten haben so hohe Renten. Vorhandenes Vermögen wie Immobilien wird verkauft, um die Kosten zu tragen. Von einem langen Arbeitsleben bleibt nichts übrig. Der Reutlinger Generalanzeiger betont, es sei falsch, jetzt schon von einer Kostenlawine zu sprechen. Denn auch wenn der Eigenanteil mit 2.871 Euro für einen Heimplatz sehr hoch sein mag, so fällt der Anstieg um 211 Euro gegenüber dem Jahr 2023 eher bescheiden aus. Das sind weitgehend die hohen Tarifabschlüsse, die nun weitergegeben werden. Das System hätte schon vor Jahren zukunftsfest gemacht werden müssen, kritisiert das Straubinger Tagblatt. Stattdessen jedoch wurden die Probleme bei den Beitragszahlern bei pflegenden Angehörigen und Heimbewohnern abgeladen. Die meisten Länder werden nicht einmal ihrer Verantwortung bei den Investitionskosten gerecht, was der zweite große Skandal ist, denn sonst wäre der Eigenanteil um hunderte Euro geringer. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus mahnt, ohne ein durchdachtes Konzept, das auf kurze wie auf lange Sicht trägt, droht schon bald eine gewaltige Pflegekatastrophe für die Betroffenen, ihre Angehörigen, die Beschäftigten und alle Beitragszahler. Die Leipziger Volkszeitung dagegen wirft ein, es ist nicht so, als hätte die Ampelkoalition gar nichts getan. Seit 2022 gibt es Entlastungszuschläge, die den Eigenanteil verringern sollen. Besonders Menschen, die lange Zeit in einem Pflegeheim wohnen müssen, sollen damit unterstützt werden. Erst zum Januar 2024 sind diese Zuschläge gestiegen. Weitere Zusagen der NATO-Staaten für Waffenlieferungen an die Ukraine sind Thema in der Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem die Passauer Neue Presse gehört. US-Präsident Joe Biden verkündete zwar neue Luftabwehrsysteme, doch wirklich neu ist die Anzahl von 5 Patriots nicht. Die meisten, darunter die 3 deutschen Systeme, sind auch bereits in der Ukraine. Die Ukraine hatte dagegen 7 Patriots gefordert. Der NATO-Gipfel bleibt hier also deutlich hinter den Erwartungen zurück. Und die Augsburger Allgemeine findet, Olaf Scholz hat recht, wenn er darauf pocht, dass sich weitere NATO-Partner stärker für die ukrainische Luftabwehr engagieren. Gleichzeitig sollte der Kanzler aber dafür sorgen, dass die zukünftige Hilfe für die Ukraine nicht durch ein zu gering bestücktes Verteidigungsbudget gefährdet wird.
Vielen Dank an Jürgen Albrecht für die Presseschau. Hier folgten nach der Hymnensammlung die Nachrichten und dann meldet sich Marietta Schwarz mit einer neuen Ausgabe des Kulturmagazins Fazit. Unter anderem geht es um die neue Operette von Thomas Pigor und es geht um den verantwortungsvollen Umgang mit Funden aus der NS-Zeit. Ab 5 Uhr morgen früh begrüßt Sie dann mein Kollege Philipp May zu einer neuen Ausgabe der Informationen. Am Morgen unter anderem auch ein Interview mit Alexander Schweizer, dem neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. Am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen eine gute Nacht.